Am Ende des Tages kann ich meine Miete nicht mit meiner Leidenschaft des Schwimmsports bezahlen.
Naja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass uns irgendwann ja mal jemand stirbt bei diesen Veranstaltern.
Für uns geht es darum, wirklich einen positiven Effekt zur Gesellschaft zu haben über die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
Stell dir vor, es gibt einen Ort, an dem Weltrekorde keine Grenzen mehr kennen. Ein Ort, an dem nicht nur Talent und Training entscheiden, sondern auch die Frage, wie weit bist du bereit zu gehen? In Las Vegas werden in diesem Mai erstmals die sogenannten Enhanced Games ausgetragen. Ein Sportwettbewerb, bei dem leistungssteigernde Substanzen nicht verboten sind, sondern erlaubt, kontrolliert und vermarktet.
Als wir das erste Mal davon gehört haben, haben wir uns erstmal gedacht, was soll das denn sein? Erlaubtes Doping? Das klang im ersten Moment erstmal ganz schön komisch, denn Doping assoziiert man erstmal mit etwas Unerlaubtem, Gefährlichem und ja, auch moralisch Verwerflichem. Doch nachdem wir einen Sportler selbst reden haben hören und seine Perspektive mitbekommen haben, haben wir nochmal einen neuen Blick auf die Spiele bekommen. Wie sich unsere Meinung darüber geändert hat, davon wollen wir euch heute erzählen.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Galileo-Podcast. Schön, dass ihr hergefunden habt. Wir sind Lena und Jenny aus der Galileo-Redaktion und befassen uns heute mit den Enhanced Games. Doch bevor wir über die Enhanced Games urteilen, lohnt sich ein Schritt zurück. Denn hinter dieser neuartigen Veranstaltung steckt ein Konzept, das seit seiner Ankündigung medial kontrovers diskutiert wird.
Die erstmals ausgetragenen Spiele sollen vom 21. bis 24. Mai stattfinden und markieren damit den offiziellen Start eines Projekts, das die Sportwelt bewusst herausfordert. Im Vergleich zu etablierten Großereignissen ist die Dimension bislang noch überschaubar. Es fehlt an gewachsener Tradition, breiter Fanbasis und institutioneller Unterstützung. Dennoch sorgt das Event durch seine provokante Ausrichtung und gezielte Inszenierung für große Aufmerksamkeit. Ausgetragen werden die Wettkämpfe in Los Angeles und können weltweit live verfolgt werden. Gestreamt wird über The Zone, YouTube Premium sowie per Pay-Per-View direkt über die offizielle Webseite. Klassische TV-Sender sind hingegen nicht beteiligt. Auch erste prominente Namen tauchen im Umfeld der Spiele auf. So wird etwa Donald Trump Jr. als Sponsor und Teil des erweiterten Netzwerkes rund um das Event genannt, was zusätzlich mediale Aufmerksamkeit erzeugt.
Um einen tieferen Einblick zu bekommen, haben wir mit Maximilian Martin gesprochen. Der gebürtige Münchner ist CEO und Mitgründer der Enhanced Games. Wie kam denn die Idee zu den Spielen zustande?
Wenn ich mir anschaue, wie sich unsere Demografik in den letzten Jahren entwickelt hat oder jetzt mir jüngere Generationen anschauen, die Leute trinken weniger, rauchen weniger, sind in einem früheren Zeitpunkt in ihrem Leben schon mehr darauf fokussiert, ihre Gesundheit zu optimieren, dann frage ich mich, warum eigentlich haben wir im Profisport diese ganzen Regeln, die den Athleten es nicht erlaubt, Substanzen zu nehmen, die nicht nur ihre Performance steigern, bei den Athleten auch bei der Regeneration und bei der Vorbeugung von Verletzungen wahnsinnig viel helfen kann?
Wo viele Gesundheitsgefährdung vermuten, spricht er also sogar von Gesundheitsverbesserung. Das lässt einen erstmal stutzen, wo doch letztlich Substanzen zum Einsatz kommen, die auch fürs Dopen verwendet werden. Wie kann denn die Einnahme von gewissen Substanzen vor diesen Bedingungen gesundheitsfördernd sein?
Profisport ist nicht gesund, nicht mal ansatzweise. Wenn du dir Profisportler anschaust, wenn die ins Alter kommen, die haben wahnsinnig viele Probleme. Da gibt's einfach so viel, was wir schon während der Profisportzeit nehmen können, um die Athleten besser den Körper zu schonen und besser auf die Nachsportzeit vorzubereiten.
Doch nicht nur Profisportler sollen von den Enhancern profitieren. Maximilian Martins Vision ist größer.
Weil Enhancements, wie gesagt, relevant sind für jeden. Nicht nur für Profisportler, nicht nur für Sprintschwimmen und Gewichtheben, sondern auch zum Beispiel für Orchestermusiker. Für Orchestermusiker. 70% knapp gibt es Studien, die sagen, dass 70% von Orchestermusikern enhanced sind. Was nehmen die? Natürlich keine anabolischen Steroide, sondern die nehmen Beta-Blocker, um denen mit Stage Fright zu helfen, ja, mit Lampenfieber, ja. Also es ist egal, was du machst, je nachdem, wer man ist als Individuum und was man für persönliche Ziele verfolgt, gibt es bestimmte Enhancements, die einem dabei helfen können, mit einer höheren Qualität durchs Leben zu gehen und seine Ziele zu erreichen. Und diesen Anreiz möchten wir schaffen bei den Leuten und wir benutzen oder wir zeigen das und veranschaulichen das an unseren Athleten, die eben gesagt gesundheitlich besser sind, als sie je waren.
Enhancen? Etwas, das auch Maximilian Martin tut. Denn er wollte nicht in der Position sein, mit einem Athleten darüber zu sprechen, ohne zu wissen, was es mit einem macht.
Aber was sind das denn eigentlich für Substanzen, die man zu sich nimmt?
Wir Funktionäre spielen nicht mit neuen Versuchsexperimenten rum und es gibt nichts, was bisher nicht getestet ist und nicht täglich schon verabreicht wird. Also all die Substanzen, die Athleten nehmen, kennen wir sehr gut, seit Jahrzehnten. Testosteron zum Beispiel gibt es seit fast über 100 Jahren. Ja, das ist eine der bestgeresearchten Substanzen, die wir haben. Und zusätzlich sind die Athleten unter der höchsten klinischen und medizinischen Aufsicht. Also es ist kein Jugendforscht, was wir hier betreiben, sondern es ist wirklich ernsthaftes medizinisches und klinisches Arbeiten. Wir haben zusätzlich auch eine unabhängige medizinische Kommission und eine unabhängige wissenschaftliche Kommission, die komplett außerhalb von Enhanced agieren und zum Beispiel auf die Protokolle informieren, auf die Studie, die wir aufsetzen, auf die medizinische Aufsicht der Athleten. Das hat mit uns von der Business-Seite gar nichts zu tun. Und deswegen ist der Versuchsaspekt nicht für mich repräsentativ von dem, was tatsächlich stattfindet.
Aber wo verläuft denn nun die Grenze zwischen Dopen und Enhancen? Schließlich ist das eine illegal und das andere nicht.
Wenn es Substanzen gibt, die zugelassen sind vom Regulator, die unter einer ärztlichen Aufsicht verabreicht werden können und die Athleten unter der höchsten klinischen und medizinischen Aufsicht stehen, dann können wir das, was bisher passiert, im Schatten, dann sind wir nicht naiv und tun so, als würde es nicht passieren, sondern wir nehmen das, was im Schatten passiert, lassen das Licht drauf scheinen und setzen eben ein regularisches Werk drumherum auf, um sicherzustellen, dass die Athleten, die sich dazu entscheiden, das zu machen, das sicher machen können. Also es ist kein Zwang, sondern wir sagen einfach nur, hey, wir wissen, es passiert, lass uns einfach das richtig regulieren und somit sicher machen für die Athleten.
Der Vorteil gegenüber Doping liegt bei den Enhanced Games also darin, dass die Athleten die leistungssteigernden Mittelchen nicht heimlich, sondern offen nehmen, und zwar unter medizinischer Aufsicht. Um diese zu gewährleisten, arbeiten die Enhanced Games mit unterschiedlichen Gremien und Kommissionen zusammen. Das war für uns überraschend. Diese kontrollierte und scheinbar sehr genau geprüfte Art des Dopings unter Aufsicht von zahlreichen Experten hat uns einen neuen Blick auf die Enhanced Games gegeben. Auch dass alles unter dem Aspekt der Freiwilligkeit veranstaltet und Enhancen nicht erwartet wird, war ein neuer, wichtiger Aspekt für uns.
Die medizinische Kommission ist dafür verantwortlich, die Athleten medizinische Freigabe zu geben, um ins Event zu gehen. Also jeder Athlet, bevor der ins Event geht, muss Medical Screenings passen und erst dann wird er erlaubt ins Event. Aber mindestens für 5 Jahre können die Athleten weiterhin von uns beaufsichtigt werden und untersucht werden und von uns Benefits in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, wie es langfristig auf die Athleten auswirkt.
Und ja, vielleicht gibt es ja wirklich Substanzen, die uns Menschen im Alltag das Leben erleichtern können, ohne gesundheitsschädlich zu sein. Statt in der Einnahme der Substanzen selbst sieht der 29-Jährige woanders die Gefahr.
Was heutzutage passiert ist, dass die jungen Leute durch das, was sie im Internet sehen, durch das, was verherrlicht wird, nachahmen wollen, sich Sachen online bestellen aus irgendwelchen Peptide-Shops oder Testosteron online bestellen etc. und das dann im Studio nehmen und selber an sich rumexperimentieren. Das ist genau das, was nicht stattfinden soll. Und deswegen finde ich die Arbeit, die wir machen, so wahnsinnig wichtig, um den Leuten zu erklären, Enhancements können Benefits haben und haben Benefits, aber mach's nicht alleine zu Hause. Mach's zusammen mit einem Arzt unter der richtigen klinischen und medizinischen Aufsicht.
Doch nicht nur das Einnehmen leistungssteigernder Substanzen unter medizinischer Aufsicht kennzeichnet die Enhanced Games. Sie bieten auch eine gute Bezahlung für Athleten. Ein Thema, das in der Vergangenheit oft auf Kritik gestoßen ist und viele Athleten belastet.
Wir hatten gerade die Spiele in Milan. Als Deutscher kriegst du 20.000 Euro, wenn du gewinnst. Wenn du ins Dschungelcamp gehst, machst du mindestens 50.000 Euro. Ja, und du hast dein ganzes Leben dazu dedicated, deine Freunde abgesagt, deiner Familie abgesagt, und repräsentierst dein Land auf höchster Ebene und bekommst fast gar nichts dafür.
Bei den Enhanced Games geht es um viel größere Summen. Man bekommt $250.000, wenn man ein Event bei den Enhanced Games gewinnt. Zusätzlich gibt es einen Bonus für Weltrekorde, die gebrochen werden. 250.000 für jeden normalen Weltrekord und $1.000.000 für 50 Meter Freistil und 100 Meter Sprint. Und dann gibt es noch einen Betrag, den der Athlet allein für die Teilnahme bekommt.
Wir geben Athleten die Möglichkeit, endlich über jahrzehntelange harte Arbeit, jahrzehntelang alles für ihr Land, für sich selbst zu geben, endlich mal finanziell für sich was draus zu machen.
Doch wie genau finanziert sich das vergleichsweise junge Startup?
Wie aber wir Geld verdienen als Organisation, ist unterschiedlich. Zum einen im Sport, über Partnerschaften haben wir mit Firmen, die eine ähnliche Vision von der Zukunft haben, die besser ist durch Wissenschaft und Technologie. Zum anderen über, und das ist hauptsächlich auf Partnerschaften in den nächsten paar Jahren, weil unsere Medienrechte verkaufen wir nicht. Die Games werden zu sehen sein auf YouTube, sodass jeder auf der ganzen Welt ohne zu zahlen Zugang zu den Games hat. Und dann aber auf der anderen Seite auch über unser Produktportfolio, was den Leuten die Möglichkeit gibt, selber enhanced zu sein.
Der klare Ansatz dabei, alles läuft innerhalb gesetzlicher Vorschriften ab. Doch diese unterscheiden sich von Land zu Land. Wo bei uns in Deutschland strengere Regeln und Vorschriften gelten, bieten Länder wie die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate bessere Möglichkeiten, um sich über den klassischen Leistungssport hinaus zu beweisen. Auch das ist ein Grund dafür, weshalb die Enhanced Games in Amerika ausgetragen werden.
Wenn wir jetzt das Gleiche zum Beispiel unter der Bürokratie von europäischen Aufsichtsbehörden oder in der Bürokratie, die das aufgesetzt hätten, das ist wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Jahre gedauert.
Was sich Maximilian Martin für die Zukunft wünscht, keine Vorverurteilung.
Wir sind sehr schnell immer da drin zu sagen, Enhancements ist gefährlich und Leute sterben, aber das stimmt einfach nicht. Und was gefährlich ist, ist nicht darüber zu reden, keine Aufklärung zu betreiben und zu tun, als ob es nicht existiert.
Nun wissen wir also, welche Ideen und Motivationen hinter den Enhanced Games stecken. Selbstoptimierung, hohes Preisgeld, sind das auch die Beweggründe für die Athleten, die bei den Enhanced Games starten? Wir haben den Schwimmer Marius Kusch getroffen, Europameister, Olympiateilnehmer und bald Athlet bei den ersten Enhanced Games in Las Vegas, der Stadt des Entertainments. Wie ist er dazu gekommen, bei den Spielen teilzunehmen?
Ja, also ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis, dass einer der großen Hauptgründe auch der finanzielle Aspekt. Das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel 2024 nach der Weltmeisterschaft meine Schwimmbrille offiziell an den Nagel gehangen habe. Ich habe auch dem Team gesagt, das war's für mich, das war's für die traditionelle Karriere, weil es finanziell auch einfach nicht tragbar ist. Da müssen wir nicht um den heißen Brei reden. Es fällt vielen Sportlern schwer, sich finanziell über Wasser zu halten. Es gibt keine wirklichen Ersparnisse nach dem Karriereende. Die allgemeine Meinung ist oder das allgemeine Bild ist, dass wir in Saus und Braus leben. Und die meisten Sportler aus unserem Land, die auf diesem Level in den Wettkämpfen sich gegeneinander messen, nicht nur im Schwimmen, sondern in anderen Sportarten auch, unheimlich vielen fällt es schwer, sich da über Wasser zu halten. Viele der Kosten, ob das Trainingslager, Equipment, Flüge etc. sind, müssen vom Sportler selber gestemmt werden. Ich habe mir beispielsweise noch einen Nebenjob gesucht. Ich habe Montag bis Freitag trainiert, bin Freitagabend in den Flieger gestiegen, habe dann Kinder und Jugendliche überall in Amerika, je nachdem in welchem Bundesstaat ich angestellt wurde, Kinder Samstag und Sonntag den ganzen Tag trainiert. Bin dann spät abends Sonntag zurückgeflogen, meistens gegen Mitternacht angekommen und Montagmorgen stand ich dann um 6 Uhr wieder am Beckenrand. Und das macht man manchmal 3 Wochen hintereinander.
Um an das heranzukommen, was er bei den Enhanced-Spielen in einem Jahr verdienen kann, bräuchte er viele Karrieren im traditionellen Schwimmsport. Genau das ist ein Punkt, der uns auch zum Nachdenken gebracht hat. Es gibt so viele Menschen, die in Nischensportarten all ihre Arbeit und ihren Fleiß reinstecken, ohne sich davon wirklich ein Leben finanzieren zu können. Hier in Deutschland zum Beispiel verdienen eigentlich nur Fußballer richtig Geld mit ihrer Leidenschaft zum Sport und dann aber gleich richtig viel. Alle anderen Sportler, die mindestens genauso viel Schweiß und Ehrgeiz in ihre Leidenschaft reinstecken, bleiben dabei irgendwie auf der Strecke und müssen sich ihr Leben neben ihren sportlichen Zielen mit viel Mühe noch selbst verdienen. Das fühlt sich oft unfair an. Deswegen ist der finanzielle Aspekt in unseren Augen sehr wichtig und erklärt auch, warum Athleten dann mit dem Gedanken spielen, an solchen Spielen teilzunehmen.
Aber kann man die Enhanced Games dann überhaupt mit dem traditionellen System vergleichen?
Enhanced Games ist eine komplett eigene, unabhängige Liga, in der es primär ums Entertainment geht. Das Ziel der Enhanced Games ist nicht, das traditionelle System zu ersetzen. Darum geht es uns überhaupt gar nicht. Das traditionelle System, in dem ich groß geworden bin, wo ich die Wettkämpfe geschwommen bin, das muss unter allen Umständen genau sauber bleiben. Was wir machen, hat dort nichts zu tun. Es gibt dort ganz klare Regeln und an diese Regeln soll sich jeder halten, muss sich jeder halten. Dass das halt leider nicht der Fall ist, sieht man ja immer wieder bei den Olympischen Spielen, wo ich geschwommen bin.
Fairness, ein wichtiges Thema bei den Enhanced Games, bei dem sich die Gemüter spalten. Viele haben die Sorge, dass die Spiele für weniger Fairness im Sport sorgen. Auch wir verbinden Doping immer sofort mit Unfairness. Wenn man Doping hört, denkt man an die verschleierte Einnahme von Substanzen, die den fairen Wettbewerb verzerrt, in der Hoffnung, dass das nie rauskommt.
Die Idee, damit offen umzugehen und dadurch einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, klingt erstmal gut. Die Frage, die wir uns dabei gestellt haben, ist, inwiefern Fairness überhaupt möglich sein kann, wenn man bedenkt, dass ja nicht jedem Athlet genau die gleiche Menge einer Substanz verabreicht werden kann. Marius hingegen ist von der Fairness der Enhanced Games überzeugt.
Bei den Enhanced Games kann man ehrlicherweise sogar sagen, dass es ein faireres Level ist, weil jeder, der dort an den Start geht, weiß, wir haben dasselbe Ärzteteam. Jeder weiß, was uns zur Verfügung steht, ob man es machen möchte oder nicht. Dort gibt es keine Grauzone, es gibt niemanden, der an den Start geht und gelogen hat. Wir sind uns alle bewusst, was gemacht wird. Und es geht bei den Enhanced Games eben auch um Transparenz, Ehrlichkeit, die Offenheit und es eben nicht halt im Verschleiern zu machen.
Sein innerer Kreis steht hinter ihm. Anders sieht es bei Kritikern, insbesondere aus Deutschland, aus. Die sehen ihn teils als Verräter an seinem Sport an. Doch das findet er nicht.
Ich habe mein Leben lang unser Land auf der allerhöchsten Bühne repräsentiert, bei allen Wettkämpfen. Ich habe für uns Medaillen gewonnen. Ich habe es immer ehrlich alles absolviert.
Außerdem gibt es auch bei den Enhanced Games viele Prinzipien, erzählt Marius Kusch. So muss er weiterhin sehr diszipliniert sein, tagtäglich seine Arbeit leisten und zum Training gehen, sich gesund ernähren und ausreichend Regeneration beachten.
Es gehört unheimlich viel dazu, auf diesem Level schwimmen zu können. Leistungssteigernde Substanzen alleine machen auch nicht den absoluten Unterschied. Im Vordergrund steht nach wie vor der Sportler. Man muss Schweiß, Blut, Tränen investieren. Ohne das, wenn du jetzt von einem Arzt so eine Substanz bekommen würdest, würdest du dich nicht auf einmal magischerweise für die Olympischen Spiele qualifizieren haben? Eines der, ja, ich würde mal sagen, der Fehlinformationen ist quasi, dass Leute denken, dass leistungssteigernde Substanzen halt bei dem Wettkampf selber eingenommen werden und man quasi einen direkten Effekt spürt. Und so ist das halt nicht. Wenn man beispielsweise alle möglichen Sportdaten verfolgt und man hört, dass Leute im Nachhinein positiv getestet wurden, sowas findet in der Trainingsphase statt. Weil der größte Effekt kommt quasi dadurch, dass man sich schneller erholen kann, dass man eventuell stärker wird, also dass man diesen Trainingseffekt hat, der dann halt im Endeffekt mit in den Wettkampf übernommen wird.
Inwiefern die leistungssteigernden Substanzen hinterher wirklich die Leistung beeinflussen, weiß aber auch Marius Kusch nicht.
Ich habe keinerlei Erfahrung damit. Ich habe keine Kollegen, die das gemacht haben. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der bei den Hands Games letztes Jahr dabei war, der Grieche Christian Golomeev, der auch sehr erfolgreich geschwommen ist. Das war die einzige Person, mit der ich jemals gesprochen habe und darüber quasi so ein paar Informationen gesammelt habe. Aber das ist halt eben auch Teil dessen, warum ich es machen möchte, weil man natürlich auch neugierig ist. Bringt es was? Und wenn ja, wie viel bringt sowas?
Das heißt, er weiß gar nicht, was ihm die Substanzen bringen und entscheidet sich trotzdem dazu, leistungsfördernde Substanzen einzunehmen? Hört sich wie ein ziemlich hohes gesundheitliches Risiko an. Wie rechtfertigt man das?
Ich meine, dass es natürlich immer irgendwo ein Risiko gibt, dass man sich nicht hier hinstellen und sagen kann, das Risiko ist genau 0%. Das ist jedem ja auch bewusst. Für mich, wie gesagt, hätte ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich so ein kompetentes Team hinter mir stehen habe, dass wir ärztlich betreut werden über Monate hinweg, dass ich wirklich weiß, okay, ich habe andauernd jemanden bei mir, der genau schaut, wie sehen die Werte aus, ist weiterhin alles im grünen Bereich. Sobald irgendwas verändert werden sollte, hat man direkt ein Team vor Ort, was dagegen steuern kann.
Aber was sind das eigentlich für Mittel, die man verabreicht bekommt?
Das sind ja alles leistungssteigernde Substanzen, die auch zum Beispiel hier in Amerika legal verschrieben werden können, die unter der FDA, der Food and Drug Administration, bereits legal sind. Das sind keine, sagen wir, synthetisch hergestellten Stoffe, die experimentell sind, die niemand kennt, wo niemand sich mit den Nebenwirkungen oder Risiken auskennt. Sowas würde uns gar nicht zur Verfügung gestellt werden.
Welche Substanz was macht, das überlasse ich halt unserem Ärzteteam. Ich habe mich natürlich auch im Vornherein, soweit es geht, habe ich mich informiert, aber am Ende des Tages bin ich kein Experte und hätte ich kein professionelles Team hinter mir, wirklich ein Ärzteteam, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe mit sehr kompetenten Leuten zu tun, ich habe mein Leben lang im Schwimmsport verbracht und habe meine gesamte Kenntnis dort aufgebaut, die ein Äquivalent in dem medizinischen Bereich haben. Wenn das nicht gegeben wäre, dann hätte ich mich hier auch nie für entschieden. Aber weil wir halt in sehr guten Händen sind, fühle ich mich einfach sehr wohl.
Der Wunsch, besser zu werden, ist so alt wie der Sport selbst. Höher, schneller, weiter, das ist der Kern jedes Wettbewerbs. Dabei sind Training, Ernährung und Regeneration die klassischen Stellschrauben. Aber irgendwann stellt sich für manche die Frage, geht da nicht noch mehr? Und dann wird zu leistungssteigernden Substanzen gegriffen. Doch genau hier beginnt für viele die Problematik. Auch für Dr. Lars Mordziefer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti-Doping-Agentur und setzt sich seit fast 20 Jahren für den sauberen Sport ein.
Die Regeln des organisierten Sports sind eindeutig und klar, sie wollen kein Doping. Wenn man entsprechende Dopingsubstanzen einnimmt, kann man dafür sanktioniert werden. Auf der anderen Seite ist natürlich ein hoher gesundheitlicher Aspekt zu berücksichtigen. Dopingsubstanzen können abhängig machen, können schwere Gesundheitsfolgen nach sich ziehen, die man möglicherweise nicht als Mitte-20-Jähriger merkt, aber dann im Alter dann entsprechend aufkommen.
Und diese Folgen sind keine Theorie, wie aus Erfahrungen in der DDR-Zeit hervorgeht.
Gerade dieser Fall von Athletinnen und Athleten aus den 1980er Jahren ist mittlerweile belegt, dass die ganze Doping-Cocktails im Blut hatten und demzufolge dann an multiplen Organstörungen über die Jahre litten. Und wir sehen ja auch heute noch Dopingopfer, die an schwersten Schädigungen aus dieser Zeit leiden.
Die körperlichen Schädigungen, die Athleten dabei nehmen können, sind nahezu grenzenlos.
Also wir haben zum Beispiel im Rahmen unserer Prävention gerade für Nachwuchsathletinnen und Athleten mal so eine Bodymap erstellt auf unserer Homepage. Und da gibt es, glaube ich, keine Stelle des Körpers, der nicht durch Doping geschädigt werden kann. Das kann ganz klassisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergeben. Das können Nieren-Leberschädigungen sein. Das können aber auch chronische Erkrankungen sein. Das können mentale Erkrankungen sein. Also sie haben die gesamte Bandbreite der körperlichen Dysfunktionen, die durch Doping unterstützt und gefördert werden können. Es gibt Substanzen, gerade im Bereich der Steroide, der Hormone, die massiv in den körperlichen Hormonhaushalt sowohl bei Männern als auch Frauen eingreifen. Und gerade in dem Bereich, wenn es junge Athletinnen und Athleten sind, gerade noch in Bereiche einwirken können, die dann auch die Fruchtbarkeit massiv beeinträchtigen oder schädigen können.
Bei der Bewertung von Enhancern nicht zu vernachlässigen ist, dass Leistungssport auch ganz ohne leistungssteigernde Substanzen schon nicht optimal für die Gesundheit ist.
Aber das Ganze dann noch zu steigern, ins Unermessliche beziehungsweise eine Grenze verschieben zu wollen durch die Einnahme von Medikamenten, die ja für diesen Bereich gar nicht vorgesehen sind, das halten wir für absolut falsch, setzt falsche Vorbilder. Und wie gesagt, der Gesundheitsaspekt ist ein ganz, ganz wichtiger, denn die Gesundheit leidet vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber in 10, 15, 20 Jahren auf jeden Fall.
Ein Gegenargument der Veranstalter lautet deshalb, dass schließlich eine durchgehende medizinische Kontrolle bereitgestellt wird. Für Mordziefer aber keine wirkliche Lösung des Problems, denn
auch eine durchgehende medizinische Betreuung suggeriert ja nur einen Sicherheitscharakter, der sehr, sehr endlich ist. Also der tatsächlich nicht sagt, was in 5 oder 10 Jahren da ist. Selbst wenn man jetzt minutiös sich Blutwerte anschaut, weiß man nicht, wie die sich tatsächlich entwickeln können. Das ist auch ein ganz gefährlicher Trugschluss, der jetzt Sicherheit generiert, um tatsächlich diesen Gedanken stärker mit einzubauen und den Athleten die Sicherheit zu geben.
Und am Ende bleibt schließlich auch die zentrale Frage danach, was wirklich Eigenleistung ist.
Aber wenn ich eine Dopingsubstanz genommen habe, einen Weltrekord breche oder Erster werde, dann weiß ich niemals, wie viel Prozent davon tatsächlich der eigene Körper, die eigene Leistungsfähigkeit gebracht hat oder wie viel Chemie dabei war.
Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist auch die Signalwirkung, die von einer möglichen Verharmlosung der Einnahme von verbotenen Substanzen ausgeht. Was würde das für Kinder bedeuten, wenn die wüssten, dass sie, um ihre Leistung zu steigern, einfach gewisse Substanzen einnehmen könnten? Die Vorstellung finde ich persönlich sehr problematisch, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass tolle Sporterlebnisse ja auch ohne Doping möglich sind. Egal, ob man Sport als Zuschauer verfolgt oder ihn selbst betreibt, kann man Enhanced Games denn dann überhaupt noch als Sport sehen?
Ich gehe eher davon aus, dass es ein Bereich ist, der sich eher in dem Bereich des kommerziellen, gewinnorientierten, Showbiz orientiert.
Das würde natürlich bedeuten, dass man doch nochmal klar zwischen klassischem Sport und diesem Business differenzieren muss. Mordziefer betont daher vor allem alternative Möglichkeiten, die Athleten bei der normalen Leistungssteigerung helfen und unterstützen können.
Wir sehen, dass bei der Ernährung deutliche Fortschritte gemacht werden, dass bei der Technik, beim Equipment es Verbesserungen gibt. Also ich glaube schon, dass sich Leistungssprünge auch immer noch auf normalem, natürlichem Weg erzielen lassen.
Wichtig bleibt letztlich die klare Unterscheidung zwischen dem organisierten Sport mit gewissen Werten und Regeln einerseits, sowie andererseits Veranstaltungen außerhalb dieses Systems, die sich im kommerziellen Bereich gewinnorientiert mit einem Showfaktor zutragen.
Wenn es abgrenzbar bleibt, wenn es abgrenzbar ist, entsteht dort eine Situation, die möglicherweise beides existieren lässt.
Die Position von Dr. Lars Mortzifer ist klar. Die Enhanced Games sind ein Risiko. Nicht nur für die Gesundheit der Athleten, sondern auch für die Werte, die Sport eigentlich ausmachen. Aber was sagt denn eigentlich sein ehemaliger Verband zu der ganzen Sache? Wir haben mit Jan Pommer, Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Schwimmverbandes, gesprochen. Dass die Möglichkeit, bei den Enhanced Games mitzumachen, ökonomisch attraktiv ist, das versteht er gut.
Die Sportler müssen sehr, sehr viel einlegen. Sie werden zwar von uns eine ganze Infrastruktur, Training, das ganze Personal, das da, Physiotherapeuten, Psychologen und so weiter, nach meinem Eindruck sehr, sehr gut unterstützt. Aber es reicht halt in den meisten Sportarten, abseits des Fußballs, nicht unbedingt dazu, seinen Lebensunterhalt wirklich passabel zu verdienen oder gar am Ende der Karriere so viel verdient zu haben, dass man dann eben ganz entspannt sich einer zweiten Karriere zu wenden kann. Das ist in der Tat etwas, was uns herausfordert und dagegen müssen wir auch anarbeiten.
Er hält es trotzdem für eine Fehlentscheidung und betont, dass Marius Kusch nicht nur ein Risiko für sich selbst eingeht, sondern auch Teil eines unlauteren und unmoralischen Ganzen wird, das nicht stattfinden sollte. Aber wo liegt ihm zufolge das genaue Problem? Schließlich bringen die Athleten nur sich selbst in Gefahr, oder etwa nicht?
Ja, dass das eben wie ein Menschenversuch wirkt, dass man sagt, alles geht. Ja, wir probieren pharmakologisch von den Präparaten her quasi alles aus, was auf dem Markt ist. Wir kontrollieren das zwar auf eine Art medizinisch, aber letztlich entscheidet der Athlet, was er da zu sich nimmt. Und wir versuchen ganz bewusst zu schauen, was wir mit dieser medizinischen, mit dieser Pharmaunterstützung aus dem menschlichen Körper herausholen können. Das halte ich für enorm gefährlich. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass uns irgendwann ja mal jemand stirbt bei diesen Veranstaltern. Und das ist dann eben ein Menschenversuch, den wir natürlich ablehnen müssen. Leistungssport treibt natürlich die Menschen sowieso schon immer an die Grenzen heran. Da gibt es keine Frage. Und das macht ja auch einen Teil des Reizes aus, dass das jeder für sich versucht, welche Sportart es auch mal sein mag, ob es nun Basketball, Tennis oder in unserem Fall Schwimmen ist. Allerdings gibt's halt bei uns also ein großes Regelregime, das vorsieht, was medizinisch zulässig ist und was eben medizinisch verboten ist, weil es entweder die Leistung ungerechtfertigt steigert oder weil es gefährlich ist für den Athleten. Und diese Grenzen, die sind eben da aufgehoben und das ist sehr, sehr gefährlich.
Wenn ich das höre, bleibt bei mir vor allem ein ungutes Gefühl zurück. Natürlich ist Leistungssport immer mit Risiko verbunden. Aber hier scheint eine Grenze bewusst überschritten zu werden. Wenn der menschliche Körper zum Experimentierfeld wird und Athleten selbst entscheiden sollen, wie weit sie gehen, dann geht es eben nicht mehr nur um individuelle Freiheit. Dann geht es auch um Verantwortung gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber einem System, das solche Extreme überhaupt erst möglich macht. Vor allem vor dem Hintergrund von zukünftigen Generationen. Denn Sportler sind nun mal für viele junge Menschen große Vorbilder, denen nachgeeifert wird. Jan Pommer geht sogar noch weiter.
Das sind halt Teilnehmer eines pharmakologischen Versuches und im besten Falle eines falsch verstandenen Entertainments. Ne? Wir sind damit sozusagen Artisten einer Veranstaltung, bei der so wie bei den Spielen im klassischen Rom Menschen vielleicht daran weiden, was anderen da so geschehen kann. Und das finde ich verkehrt.
Zwar stehen die Enhanced-Athleten stets unter ärztlicher Aufsicht, doch laut Jan Pommer können auch genau diese Ärzte selbst Teil des Problems sein.
Wir sehen immer wieder, dass Mediziner auch daran mitwirken, mit einem falsch verstandenen Berufsverständnis, dass Menschen zu Schaden kommen. Und da habe ich hier den Eindruck, dass wenn da Herzpräparate gegeben werden, zum Beispiel für Menschen, die nicht herzkrank sind, dass man da ein sehr, sehr großes Risiko eingeht. Selbstverständlich ist noch Platz für andere Entertainment-Formate in jedweder Form. Aber hier scheint es mir doch eher darum zu gehen, dass Tech-Bros, also Menschen, die überreich sind, jetzt mal versuchen, ob man das ewige Leben dadurch gestalten kann, dass man das an Leuten, die sich darauf einlassen, unseren Athletinnen und Athleten, ausprobiert. Wie weit man mit pharmakologischer Hilfe den menschlichen Körper treiben kann. Das halte ich für hochgefährlich und moralisch komplett verwerflich. Und ich glaube, dass es eine Postrationalisierung der Veranstalter ist, um dem Ganzen einen vermeintlich sportlichen Anstrich zu geben.
Für die einen ist es die Zukunft des Sports, für die anderen ist es ein verwerfliches Experiment am Menschen. Und ich merke, ich stehe irgendwo dazwischen. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto hin- und hergerissener war ich. Auf der einen Seite verstehe ich total, warum Athleten wie Marius Kusch diesen Weg gehen. Wenn man jahrelang alles in seinen Sport steckt, körperlich an seine Grenzen geht, auf so viel verzichtet und am Ende reicht es trotzdem kaum, um davon zu leben, dann läuft da im System offensichtlich irgendwas schief. Dass die Enhanced Games genau da ansetzen und sagen, wir bezahlen euch endlich angemessen, das hat schon eine gewisse Logik. Und ganz ehrlich, das hat auch bei mir einen Nerv getroffen. Weil es eben nicht nur um Geld oder Fairness geht, sondern um die grundsätzliche Frage, was ist Sport eigentlich noch und was sind wir bereit dafür aufs Spiel zu setzen? Die Idee, Doping einfach zu erlauben und unter medizinische Aufsicht zu stellen, klingt im ersten Moment fast pragmatisch, so nach dem Motto, es passiert sowieso, also machen wir es kontrolliert und transparent. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, verschiebt sich da eine Grenze, die bisher ziemlich klar war. Nämlich die Grenze zwischen dem, was der Körper aus eigener Leistung schafft und dem, was wir künstlich aus ihm herausholen. Und genau da wird es für mich schwierig, weil es dann eben nicht mehr nur um individuelle Entscheidungen geht. Klar, die Athleten entscheiden sich freiwillig, aber in einem System, in dem plötzlich ganz andere Summen im Raum stehen, wird aus einer freien Entscheidung auch schnell ein ökonomischer Druck. Wer mithalten will, muss mitmachen. Und dann ist es eben nicht mehr nur ein persönliches Risiko. Was mich auch beschäftigt, ist diese Vorstellung von Fortschritt um jeden Preis. Dieses höher, schneller, weiter. Egal wie. Natürlich war Sport schon immer davon geprägt, Grenzen zu verschieben. Aber bisher gab es eben Regeln, die gesagt haben, bis hier und nicht weiter. Und genau diese Grenzen werden hier bewusst aufgehoben.
Und dann ist da auch noch die Frage der Vorbildfunktion. Spitzensportler sind nun mal Orientierungspunkte, vor allem für junge Menschen. Wenn sich die Wahrnehmung verschiebt hin zu Leistungssteigerungen durch Substanzen ist okay, dann verändert das auch, was wir über Leistung, Erfolg und unseren eigenen Körper denken.
Ich glaube nicht, dass die Enhanced Games einfach nur gut oder schlecht sind. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Aber ich glaube, sie zeigen ziemlich deutlich, wo die Schwachstellen im aktuellen Sportsystem liegen. Und gleichzeitig werfen sie Fragen auf die wir noch keine guten Antworten haben. Für mich bleibt am Ende vor allem ein Gedanke hängen. Nur weil etwas möglich ist, medizinisch, technologisch oder wirtschaftlich, heißt das nicht automatisch, dass wir es auch tun sollten.
Das war's für diese Folge des Galileo Podcasts. Wenn euch das Thema Doping im Sport interessiert, schaut doch mal in der Join-App vorbei. Wir sind Lena und Jenny und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.